Eulen vor die Säue. Was bisher geschah? Kurz nach Eule Geburt im Jahre 2000 und ein bisschen fiel Deutschlands fleißigstem Tonmann Frank Tonmann eine Murmel aus der Murmel und bei näherer Betrachtung stellte sich das Ganze als püffige Idee heraus. Wäre es nicht an der Zeit, einen extrem würzigen Podcast zu machen und damit die bis dato traurige Podcast-Landschaft von hinten aufzurollen, ohne zu überholen? Da Frank aufgrund einer halbseitigen Gesichtslähmung nicht mit sich selber sprechen konnte, fragte er die Joko und Klaas-Mitarbeiter Thomas Martins und Sebastian Krage, ob sie für ein Toffee 4,50 mitmachen würden und sie antworteten:
Frank, seit meiner Geburt habe ich auf diesen Moment gewartet und hätte gar vieles zu berichten.
Ich rede trotz meiner natürlichen Genanz für mein Leben gern.
Schön, freut mich. Morgen geht's los.
Obwohl anfänglich noch dumm und unerfahren, mauserten sich die drei freundlichen Herren schnell zu echten Podcast-Profis, die subversiv nonchalant die komplette Themenklaviatur des Lebens rauf und runter spielten, wie sonst nur Beethoven auf seinem Rugby. Quasi im Vorbeigehen erfanden sie außerdem stilprägende Events, die bis heute weltweit mit Staunen beobachtet und zahlreich kopiert werden. Zum Beispiel gibt es mittlerweile Tonmanns- und Pflanzenbrecherei-Festivals zu Ehren der Tonmänner und Frauen in Südamerika, auf den Osterinseln und sogar in Nordkorea. Auch im Sportbereich ersonnen Basti, Thomas und Frank mit Olympia einen Wettkampf, der umgekehrt reziprok sogar von den alten Griechen rückwirkend ins Leben gerufen wurde. Allerdings nur im Abstand von 4 Jahren. Lächerlich.
Ich finde es gar nicht schlimm, dass wir die ganze Welt beinfluenzen.
Yes, this comes very naturally. It's in our DNA.
Schon als Kind wollte ich Vorbild und Ganztagsgenie werden.
Vom Untergrund geliebt, vom Mainstream verachtet, kämpfen sich Basti, Thomas und Frank trotzdem an diverse Spitzen, auch wenn es nicht die der Charts sind. Das hat den Vorteil, dass ihre irrwitzigen Experimente unter dem Radar von staatlichen Institutionen und Zensurbehörden stattfinden und somit nicht beanstandet werden können. So benutzt Frank Tonmann seit Tag 1 bestimmte perverse Codes, um immer wieder auf große Geschäfte zu verweisen. Basti Krage weigert sich konsequent, irgendwelche Ausweisdokumente mitzuführen, weshalb gemutmaßt wird, dass er gar nicht Basti Krage sei, sondern Dimitri Krautwurst aus Wuppertal. Und Thomas Martins, der sich selbst ohne dafür eine Gebühr zu entrichten Thomas normal cool nennt, sendet jede Folge aus dem Hintern seiner Mitstreiter.
Kein Kommentar.
Kein Kommentar.
Kein Kommentar.
Knapp 12 Jünger, die nach vielen Irrungen und Wirrungen wieder Receiver genannt werden, konnte man im Laufe der Zeit um sich scharren. Diese trifft man mindestens einmal jährlich live bei ganz normalen sektenähnlichen Veranstaltungen, auf denen zur großen Eulensau gebetet und während der Schlusszeremonie eine auserwählte Person in Gags gesalbt und wiedergeboren wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts spannt Eulen vor die Säue eine große zusammenhängende Geschichte, die erst in der Nachbetrachtung ihre volle epische Wirkung entfaltet und eines Tages die Bibel ersetzen wird. Bis dahin gilt zumindest schon mal die neue Zeitrechnung, nachdem sich die ersten 150 Folgen Eulen vor die Säue nur als Prolog herausgestellt haben. Deshalb schütteln sie ekstatisch ihr Haupt, breiten sie ihre Ohren aus und receiven sie Staffel 16 von Eulen vor die Säue, der mehrfach preisgekrönte Podcast. Zu hässlich, zu spitz, aber nicht wie Lumpi. Folge 150 plus 2.
Los, Frank. So, läuft wieder. Wir liefen noch nie früher, als wir es wollten.
Nee, wir sind ja immer abhängig von einer Situation.
Frank, du hast noch nie zu früh Rekord gedrückt.
Ja, naja, also hallo erstmal. Ja, wir müssen ja, ich muss ja erstmal einen Check, dass der Ton, dass das alles passt.
Ja, check. Einfach mal raufdrücken, danach checken.
Während ich noch die Kabel anschließe, redet ihr schon die ganze Zeit. Da weiß ich doch nicht, ist das jetzt schon Podcast-Aufnahme oder ist es noch
aber
nicht?
Aber besser wäre es.
Das sind die besten schon, Stellen.
Genau, besser wäre es, du würdest schon recorden und dann erst die Kabel zusammenstellen.
Ja, okay. Genau.
Wenn das irgendwie geht, weiß ich, ob das machbar ist.
Na, ich kann euch
aber halt stopp, bevor wir mit einem gigantischen Redeschwall wieder die Leute langweilen. Mit völlig uninteressanten technischen Details. Ich habe wirklich eine lebenswichtige Frage an dich, Frank Tonmann.
Ja.
Und zwar, ist Schlafparalyse ansteckend?
Nein, ist nicht ansteckend.
Bist du sicher?
Nee, sicher bin ich mir nicht.
Weil es ist mir passiert. Ohne Scheiß.
Ach, oha. Nee.
Ja, ich weiß jetzt, wie du dich fühlst. Richtig krass. Ich schwöre, vor 2 Tagen ist mir das passiert, wovon du uns schon mehrfach berichtet hast.
Erzähl ganz genau.
Also Schlafparalyse für alle, die jetzt erst einschalten, das ist eine Krankheit oder ein Zustand, den Frank seit seiner Kindheit
immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen. Genau. Habe ich das?
Das heißt, man wird nachts wach im Geiste.
Genau.
Aber der Körper nicht. Der Körper ist noch gelähmt, weil, was tatsächlich die wenigsten Menschen wissen, das ist tatsächlich von Vater Natur so angelegt, dass der Körper im echten Ruhezustand komplett runterfährt, um wirklich auf minimal Sparflamme so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Das Gruselige ist ja der Part, dass man aufwacht und man kann sich nicht bewegen, obwohl man bei vollem Bewusstsein ist.
Ja.
Das ist ja insane. Und genau das ist mir passiert.
Krass ist.
Und deshalb dachte ich wirklich, dass du schuld daran bist, Frank, weil wir so oft jetzt hier im Podcast darüber geredet haben, dass das quasi dieser Fluch auf mich übergesprungen ist.
Ja, vielleicht kann es sein.
Weil es war wirklich vor 2 Nächten war es so, ich habe lustigerweise, außer es ist auch schon wieder völlig absurd, von Sachen geträumt, die unseren Beruf betreffen. Joko und Klaas gegen ProSieben, ja, da hatten wir The Masked Stuntman. Ich weiß nicht, ob Leute sich erinnern, war vor 3 Wochen oder so, war es ein Studiospiel. Unter anderem war unser Freund und Kupferstecher und auch hier schon mal zu Gast gewesen, der Tom Stuntman, hat da mitgespielt und hatte so eine ganz fiese Papstmaske auf. Er war als das schlechte Stunt-Double vom Papst verkleidet.
Ja.
Und der sah so spooky damit aus, weil er ist auch in den Proben damit immer schon rumgelaufen und hatte gar keine Mimik, weil er immer diese Maske auf seinem Gesicht war. Ja,
so ein bisschen wie Ryan Gosling in Drive, da gibt es ja auch diese Szene. Ja. Da hat er auch diese Maske auf. Ja. Also richtig spooky
aus. Das ist wirklich spooky, wenn jemand redet und hat aber so ganz steife Gesichtszüge oder gar keine vorhandenen Gesichtszüge.
Ja.
Und das, davon habe ich geträumt und habe mich so erschrocken, bin davon aufgewacht und dann wollte ich schreien und es ging nicht.
Es geht ja nicht wirklich.
Ich war in meinem Körper gefangen, ich war wach. Und ich konnte nichts bewegen. Was? Es war wirklich nur für 10, 15 Sekunden.
Das ist eine leichte Form. Das war so
gruselig. Das hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt.
Ja.
Ich konnte nichts anheben, meinen Kopf nicht drehen. Es kam kein Geräusch aus meinem Mund raus.
Obwohl maximal ich so ein
aufmachen wollte.
Ja.
Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Frank, what have you did das?
Ja, und bei mir geht es mehrere Minuten.
Wirklich?
Ja, ja.
Viel, viel länger.
Viel, viel länger. Ja, ja. Viel, viel länger.
Nee.
Ja.
Maximal, was war das Längste? Was so?
Ich glaube, es maximal waren so 10 Minuten bestimmt.
10 was?
Ja.
Dann bist du so gefangen.
Ja, das geht dann langsam los, dass man dann mal, kann man einen kleinen Finger kann man denn bewegen. Das ist dann der erste Fortschritt. Und das zieht sich dann die ganze Zeit so hin. Aber mit dem kleinen Finger alleine kann man sich ja noch nicht gegen den Dieb wehren.
Nee.
Das reicht nicht.
Dann kann man sich auch kein Glas Wasser holen, nur das Licht anschalten.
Nee.
Man liegt halt einfach völlig hilflos da.
Ja.
Boah, das ist grausam.
Und dieser Fluch ist jetzt auf Thomas übergegangen.
Ja, scheinbar.
Er ist ein Fluch. Weil es gibt da ja
kein Ding. Gibt es Flüche?
Ja, na klar. Ja. Frank wurde doch neulich erst verflucht.
Das stimmt. Ja, ich wurde so ganz leicht verflucht, weil mir so viel Negatives passiert ist, so Kleinigkeiten.
Ja, genau, die sind doch dann mal die Eier runtergefallen nach dem Einkauf.
Ja, und
also in den Kopf gestoßen.
Ja, und noch ganz viele andere kleine Dinge sind mir passiert, aber nie was Schlimmes. Also war das ein ganz leichter Fluch.
Aber sowas gibt es jedenfalls schon auch.
Ja.
Ich glaube schon auch. Gerade wenn alte Leute hinterm herlaufen, hatte ich jetzt auch jetzt wieder die Tare, dass so eine ganz alte Dame, also entweder fand sie mich hot, Punkt 1.
Jetzt bin ich gespannt, wie diese Geschichte
Schritt 2. Sie war einfach nur verwirrt. Oder Variante 3. Also sie hat mich dann doch verflucht, weil die lief mir ungewöhnlich lang hinterher.
Eine fand sie nicht hot.
Nee, so im öffentlichen Verkehrsmittel, dann ist sie aus der gleichen Tür ausgestiegen wie ich in das gleiche Einkaufszentrum rein und ist mir dann noch auf der Rolltreppe hinterhergekommen und stand ungefähr so 10 Zentimeter hinter mir.
Ja, na dann.
Also sie fuhr so eine Rolltreppe, 10 Zentimeter,
altes, why? Es ist ein Ding von alten Leuten, wenn die einen hot finden, verfolgen die einen teilweise über Wochen.
Ja, natürlich. Ja. Ja, weil die wissen ja nicht, wie man so Jugendliche anspricht, oder? So Jugendliche wie mich.
Ja.
Dann denken sie, ich laufe einfach hinterher. Ey, oder was mir gerade einfällt, Variante 4, vielleicht konnte ich einfach gar nicht gut sehen und die hat sich einfach an meinem weißen T-Shirt zu orientieren. Wie so ein Morgenstern oder sowas. Wie früher hatte Leute, wenn sie sich am Himmel orientiert haben, wenn sie nicht wussten, wohin.
Aber es gibt Tipp für alle allgemein, hau ich jetzt mal raus.
Okay. Den Bamba.
Der Tipp für alle. Allgemein.
Wenn jemand euch verfluchen möchte, habe ich festgestellt in vielen Jahren, wo ich verflucht werden sollte, man darf, wenn die den Fluch ausspricht, darf man den nicht ins Gesicht gucken. Dann wirkt der Fluch nicht.
Ah, okay.
Das war schon.
Der Tipp für alle. Allgemein.
Also mein Tipp ist, die alte Dame, die verfolgt hat, die ist eher so ein bisschen, die hat dich gejagt.
Meinst du, sie war so ein älterer Predator aus der Zukunft?
Ja.
Ein Oma-Predator?
Sie hat einfach nur gewartet, bis du schwach wirst. Sie hat dich so lange nur verfolgt und beobachtet, bis du irgendwann so in Ohnmacht fällst, dass sie deine Portemonnaie klaut.
Ja, das war vielleicht wirklich, das war so eine 90-jährige Diebin. Das kann ich nicht sagen. Das
hat sie über 2 Jahre angelegt. Wahrscheinlich hat sie dich schon seit 2 Jahren beobachtet, nur gewartet, bis du einmal einen schwachen Moment hast.
Aber wie nah kam sie dir denn?
Ja, wirklich richtig. Also in der Rolltreppe war ich kurz davor, sie zusammenzustauchen. Das tat mir leid, weil es wirklich eine sehr alte Dame war. Aber sie stand wirklich, man lässt auf einer Rolltreppe, das ist dann natürlich so vorgegeben, eine Stufe Platz.
Eine Stufe?
Ja. Ja. Aber sie stand wirklich, sie saß fast auf meinem Rücken. So nah war sie dran. Das macht man doch nicht. Ah, wirklich. Aber stimmt, hätte schon sein können. Ein Glück war ich relativ fit und fidel an dem Tag und habe mich nicht zu einem kleinen Mittagsschlaf auf eine Parkbank gelegt. Wer weiß, was passiert wäre. Ja, egal, aber sie hat mich ja nicht verflucht. Du hast mich ja verflucht, Frank.
Ja,
ich habe jetzt das erste Mal Schlafparalyse erlebt, dann 15-Sekunden-Häppchen. Das war grauenhaft.
Das kann wirklich sein, dass du das jetzt...
Weil ich hoffe, es passiert mir
nicht wieder. Ein halbes Jahr hatte ich das schon nicht mehr.
Was ist schlimm?
Ein halbes Jahr habe ich so auf Thomas übergegangen.
Das sage ich doch, das meine ich doch.
Ja, aber Frank, du hast es nicht mehr... Wirklich, ist ein echter Fluch.
Ich will das ja loswerden, Basti. Wahrscheinlich muss ich dich nachher kurz mit Zunge küssen, dann kriegst du es.
Apropos,
muss ich gleich noch was berichten. Wir haben uns heute hier an einem Sonntag versammelt, sehr ungewöhnlich für euch, vor der Säule, dass wir am Sonntag auch arbeiten, weil Sonntag ist normal, genau, ist Müßiggang, wir gehen in die Kirche.
Richtig.
Frank spielt meistens noch das Jesuskind in verrückten Krippenspielen.
Ja.
Heute haben wir gesagt, nein, heute wird Eulen vor die Säule aufgenommen. Wir haben uns verabredet für 20 Uhr, kurz vor der Tagesschau. Und dann kamen Frank und ich pünktlich hierher.
Ich war sogar schon noch einen Tacken vorher da, wollte ich nochmal erwähnen.
Kabel verlegt,
ein
paar Mikrofone verlegt. Und dann warten wir so auf unseren Freund Basti.
Weil wir ihm seit 13 Uhr geschrieben haben, steht es denn 20.15 Uhr, Treffen, steht das?
Ja, genau. Und dann kam gar nichts.
Dann kam gar nichts.
Und um 20.01 Uhr kam eine SMS. Ja. Hops, hoppala, ich habe verschlafen.
Also was?
Ja, 20 Uhr. Ich habe verschlafen, bin gerade erst aufgewacht, beeile mich, komm gleich rum.
Es ist Zeitumstellung.
Ja, eine Stunde, nicht 20 Stunden.
Das bringt meinen gesamten Schlafhaushalt komplett durcheinander.
Ja, merke ich schon, ja.
Also bei Zeitumstellung ist dann, ich weiß gar nicht mehr, wann ich denn überhaupt ins Bett gehen muss und wann ich aufwachen soll.
Ja, das ist wirklich verrückt.
Ich bin einfach, ich laufe einfach rum und bin dann, glaube ich, einfach um 14 Uhr einfach schlafen gegangen. Und war bis 14 Uhr wach.
Komplett durcheinander, Basti. Ist so früh dunkel geworden, hat sich schlafen gelegt und ist dann jetzt für dich gefühlt mitten in der Nacht aufgewacht wahrscheinlich.
Ne? Also für mich ist es gerade wirklich mitten in der Nacht. Ja. Ich bin bei mir auf dem Sofa aufgewacht, nur zugedeckt von meinem Mantel. Ja.
Oha. Von deiner alten Frau?
Nee, ich war gestern, glaube ich, unterwegs. Genau. Mhm. Und ja. Aber jetzt bin ich ja hier, ist doch schön.
Ja. Kann ja mal passieren. Also falls auch ihr da draußen diese Probleme habt, Schlafparalyse oder ihr wacht erst 20 Uhr auf. Weil ihr wann ins Bett? Wann bist du ins Bett gegangen?
13 Uhr.
13 Uhr, okay, das geht ja noch.
Ja.
13 Uhr ist also noch
ein
normaler Samstag zu Sonntag.
Aber man muss jetzt sagen, für mich hat der Tag heute schon begonnen.
Ja.
Ne? Also für mich ist schon. Jetzt, ich müsste jetzt eigentlich frühstücken. Um 20 Uhr.
Natürlich.
Und jetzt starte ich rein in den Tag.
Ja. Also nehmen wir gerade richtig schön frühmorgens auf.
Für dich ist es eine Frühmorgensfolge.
Für mich ist es richtig.
Ja, das ist aber das Verrückte an der Zeitumstellung, dadurch, dass sie auch so individuell ist für jeden.
Ja.
Läuft jetzt ja alles kunterbunt durcheinander.
Es wirbelt wirklich, ich sag's wie es ist, es wirbelt komplett mein ganzes Leben durcheinander, jedes Mal.
Das ist ein einziges Kuddelmuddel jetzt.
Ich bin heute auch extrem müde. Jetlag. Ich war ja in Thailand und in Indien, kann man ja schon sagen, wie ich mal gerne sage, produktionstechnischen Gründen.
Oh, du hast fürs Duell um die Welt gedreht.
Genau.
Und für die nächste Staffel schon, 2024.
Und bin noch komplett im Jetlag. Ich weiß auch gar nicht, also es ist verdunkelt, deswegen weiß ich, es ist abends. Aber gefühlt ist bei mir gerade eigentlich noch mittags oder so, glaube ich. Aber da habe ich, glaube ich, viel erlebt.
Ja, wir haben auch so, man hat so Häppchen zugeworfen bekommen, verrückte Leute getroffen, in verrückte Situationsseite geraten.
Ja.
Unser Kollege Leon war wieder mit dabei, unsere Kollegin Anne waren auch mit dabei. Und die haben mir, glaube ich, aus Indien haben sie mir jeden Tag einfach nur ellenlange Videos geschickt, wie ihr gewartet habt.
Genau, Indien, da muss man sehr viel warten, weil da ist halt quasi, da wird man zu der Familie eingeladen, mit dem man dreht.
Ja.
Und da muss man aber immer, auch selbst wenn wir gar keine Zeit hatten, muss man mit denen Tee trinken und mit den Mittagessen, Abendessen oder
eigentlich hat man, man muss ja wissen, für so ein Duell hat man ja eigentlich nur 2 Tage Zeit. Mehr nicht. Ne? In der Zeit muss ja relativ viel gedreht werden. Man denkt immer so, ja, ist doch ewig viel. Aber am Ende ist es ja doch gar nicht so viel. Man muss relativ viele Szenen drehen, Drehorte wechseln. Und Anne und Leon schrieben mir auch die ganze Zeit, jetzt müssen wir schon wieder irgendwo vorstellig werden. Es war nicht nur die Familie, dann mussten wir noch zum Maharaja, dann zum Chef der Stunt-Truppe.
Genau.
Und überall hieß es immer, setz dich erstmal hin, wir trinken erstmal einen Tee.
Und das geht über 3 Stunden. Und es ist extrem unhöflich, wenn man das dann nicht macht. Ne? Dann brechen die das auch gerne ab. Und dann saßen wir da schon 2 Stunden und haben gewartet, bis jetzt das Essen kommt, was wir jetzt zu uns nehmen müssen. Aber dann ging das noch nicht, weil der älteste Bruder noch nicht da war. Also mussten wir halt warten, bis der älteste Bruder kommt, dass wir dann loslegen können. Ja. Ne? Und dann war dann auch so, es war so ein 3-Familienhaus und dann waren die ganzen Töchter dort, die ganz lieb waren und dann sich erst nicht getraut haben, mit uns zu reden. Und dann kam eine von den Müttern und hat gesagt, die würden gern mit euch reden, dürfen die das? Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, natürlich. Und dann haben die sich zu uns gestellt und mit uns geredet und haben uns dann auch so Musik gezeigt, was die dann so gerne hören.
Ach, cool.
Die haben uns dann den indischen Sido gezeigt. Der hieß auch Sido, nur mit H geschrieben. S-H-I-D-O.
Nein,
was? Und hat auch
Sido?
Ja, und hat auch Rap gemacht.
Gibt's doch nicht.
Ja. Und dann haben wir denen zum Beispiel Nina Chuba gezeigt, hier mit Wildberry Lied. Kannten die?
Nee.
Die kannten Nina Chuba.
In Indien kennen die Nina Chuba?
Ja, die kannten dieses Lied. Weil da haben wir gedacht, das könnte denen gefallen. Weil die waren so zwischen 10 und 14.
Ja.
Und haben gedacht, das zeigen wir denen mal, das könnte denen gefallen. Kannten die schon.
Gibt's ja nicht. Und kannten die aber auch unseren Sido?
Nee, den kannten sie nicht.
Das wäre noch verrückter gewesen.
Ja. Aber es war auch so ein Gangster-Rap. Es war ein Gangster-Rapper im indischen Stil. Aber da wurden wir halt immer gebrieft, alles annehmen, was sie uns geben, weil sonst ist es unhöflich.
Ja.
Und dann hatte ich so einen leichten Husten gehabt und dann kam einer von dieser Truppe, mit dem wir da gedreht haben, mit so einer Plastiktüte auf mich zu und hat so was rausgezupft, so einen schwarzen, lakritzartigen Gummiball und hat zu mir gesagt, hier Medizin. Und da habe ich gedacht, naja klar, ich muss das annehmen, weil es sonst unhöflich und habe mir in den Mund gesteckt. Und dann kam Aufnahmeleiter Nico und kam panisch auf mich zugerannt, hat mich weggezogen, nimm das sofort wieder raus.
Warum?
Weil das halt Opium war.
Nein!
Und dann habe ich das aber, genau.
So reines Opium.
Naja, das war
sure. Der,
ich glaube, es ist jetzt nicht so weit weg von Heroin.
Oh. Genau, das habe ich mir auch sagen
Opium lassen. Opium ist wirklich, da ist so, glaube ich, gleich oh. Die Kategorie.
Und ja. Das hat er dir als Medizin
genau.
In die Nase gestopft?
Nee. Nee, Medizin hat er mir gegeben, so einen kleinen ja. Gummiball war das denn. Ja. Und er hat gesagt, nimm das. Habe ich mir das in den Mund gesteckt.
Ja.
Hat gerade noch so drauf rumgelotscht, war mega eklig. Und dann wurde ich von
Nico... Und Medizin ist immer eklig.
Naja, und dann wurde ich von Nico beiseite gerissen und gesagt, hol dir das schnell heimlich wieder raus.
Ja, aber du wärst uns wahrscheinlich...
zwei, drei Stunden stimmt. Mindestens.
Weißt du, wir drehen nicht mehr einsatzfähig. Gewesen. Also der Husten wäre weg gewesen,
ja.
Aber du auch.
Ich auch, ja. Ich weiß jetzt auch ein bisschen, sagen wir mal, Kanon auf Spatzen ist, dass man Opium gegen einen leichten Husten reizt.
Ja, einen kleinen Aufregerhusten. Ja.
Also ich hätte auch gedacht,
du hast ein bisschen ja. Gerade ein bisschen ungewöhnlich viel geblinzelt.
Ich glaube, du solltest erstmal so ein Kino Opium lecken
ja.
Die nächsten Tage,
um das so rauszukriegen. Ja, so hast du richtig einen Opium-Leckstein bekommen.
Das war voll nett eigentlich. An sich eine nette Geste.
An sich, aber ich hätte Sean halt an sich ganz gut gefunden, wenn die nicht nur Medizin sagen, sondern mich darauf hinweisen.
Ja, aber das ist ja vielleicht Medizin.
Wir
ja.
Wissen
ja
nicht, dass du so einen schwachen europäischen Körper hast.
Nur weil wir die Pharmakonzerne ja. Uns hier genau. Unterjocht haben, oder wie das heißt.
Genau, ja. Die haben uns mit falschen Medikamenten, haben sie auch ruhig gestellt. Oder? Wir
haben ja, den, genau.
Ja, ja, aber dann stehe ich am nächsten Tag wieder bei denen und will noch mal mehr Medizin haben. Und am Ende...
Ja, man wird ja nicht sofort abhängig, sondern auch Quatsch.
Das hat
auch was mit Willensstärke zu tun.
Ich glaube, bei Opium kann man relativ schnell abhängig
ja?
Werden.
Na gut, ich nehme es so. Ich
weiß es ehrlich gesagt nicht.
Bist du am nächsten Tag so, hast du ein bisschen mehr auch mal gehustet in dem Beisein von dem Typen, der das gegeben hat?
Nee, ich habe den
gar automatisch dachte, dass ich brauch's jetzt?
Nee, ich habe den gar nicht mal. Ich habe den vorher rausgenommen, bevor ich es ja. Runtergeschluckt hatte.
Schwach.
Und habe dann, selbst wenn ich husten musste, habe ich es mir verkniffen, dass sie mir das nicht wieder anbieten.
Ja. Ah, okay. Aber dein Husten war nicht wirklich weg. Du hast ihn nur mit Willenskraft
genau.
Wegbesiegt. Ja, aber dann ist doch gut, wenn man dann so ein Opiumkügelchen mal auf Tesch hätte.
Ja, aber...
Ich will es gar nicht so negativ darstellen,
wie du das jetzt sagst. Es war früher ein ganz normales Medikament.
Ich glaube auch.
Früher war es ja wirklich normal.
Ja, es gab ja auch alles
Kokain und Heroin.
Ja, klar.
Das hast du einfach, das hast du früher,
was natürlich.
So eine Bonche-Tüte, was heute ist,
ja.
Hat früher die Oma, genau. Hat dir da ein bisschen Opium einfach
mal reingelegt.
Gab es in jedem Süßigkeitenladen, der ist so hin und den ersten hat er immer noch gleich gegessen und so.
Erst so Opium-Pastille, hat sich der kleine Karl immer gleich
reingestellt. Stork-Opiums.
Ja, stimmt. So ist
die doch. Ja,
stimmt.
War das nicht in der Werbung, dass das Kind dann in diesen Laden
reingeht
und dann ist es so 3 Tage mit kaltem Schweiß irgendwo unter der Brücke aufgewacht.
Ja, so war das.
Und hat sich noch einen Stock Opiums geholt. Ja,
natürlich. Die ganze Tüte war da weggenascht.
Auf dem Steck erstmal.
Ja, gut,
beim nächsten Mal.
Ja, also
wenn es dann okay ist, wenn ich dann halt beim Dreh da 2-3 Stunden rumliege, einfach nur.
Na, ich glaube, es ist doch nicht illegal. Wie gesagt, deren Körper sind dran gewöhnt. Wir sind so verweichlicht. Wir sind wirklich komplett totgehätschelt. Das ist doch alles. Wir kriegen da von der Geburt an, wird dort gecremt, gesalbt. Man trägt Windeln und so. Das kennen wir doch alles gar nicht. Da gibt es Steine und Opium.
Ja. So. Ja, da wird alles groß. Das finde ich vollkommen okay.
Und es stimmt schon, bei uns war das früher, ich glaube sogar noch bis ins weit 1920, 30, war das alles noch legal in Apotheken und sowas erhältlich. Und irgendwann gab es auch so eine Gesetzesnovelle. Und da wurde dann entschieden, verbieten wir entweder Alkohol oder sämtliche high-machenden, bewusstseinserweiternden Substanzen. Das war einfach eine reine Gesetzesnovelle. Gesetzeswillkürnummer. Hätte auch sein können, dass wir heute um 20 Uhr nicht ein Glas Weinschorle trinken, sondern einfach hier so eine kleine Opiumschale hätten.
Ja.
Ab und zu
den Opiumstein lecken.
Ja.
Du würdest alle zu dritt um einen Stein rumsitzen.
Wahrscheinlich.
Und daran lecken. Das war ja, hat man in Thailand, davor waren wir in Thailand.
Ja.
Und noch vor gut anderthalb Jahren sind ja Leute für 10, 15 Jahre dort ins Gefängnis gekommen, weil sie dort irgendwie einen Joint geraucht haben. Jetzt, seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr, ist das dort legal. Und da ist alle 200 Meter findet man dort wie in Amsterdam so ein Hanfladen, wo man drinne vorgebaute Joints kaufen kann und alles.
Ach, das ist doch sympathisch.
Ärgerlich für Leute, die 50 Jahre im Gefängnis sitzen,
ja.
Die kommen
aus
raus.
Dem Fenster gucken
und da so einen Haschladen sehen. Ja. Und die sagen, warte mal, was ist denn hier passiert?
Moment.
Warum bin ich denn noch im Gefängnis?
Ja, weil rückwirkend wird man ja nicht...
Weiß ich nicht, wenn man einmal für eine Dummheit... Ja, auch mal interessant, Herr Grage, Herr Staatsanwalt Grage.
Mhm.
Man begeht ein Verbrechen, was dann in einem gewissen Zeitpunkt noch ein Verbrechen war, landet dafür 20 Jahre im Knast, mittendrin auf der Hälfte, wird... Dieser Tatbestand, der Straftat, der wird einfach unwirksam, weil man sagt, ach, über rote Ampel fahren ist ab jetzt das neue Grün.
Ja.
Könnte man dann früher rauskommen? Oder sitzt man es dann trotzdem
ab? Ich glaube nicht offiziell. Ich glaube, in Amerika war es tatsächlich so. Da war Barack Obama oder so. Hat ein bisschen so Amnestie für so Drogendealer von Hasch. Die haben einmal 1 Gramm Hasch verkauft. Wenn es in Amerika so ist, dann gehst du halt 70
mal.
Oder 1900 Jahre
so, ins Gefängnis. Ja.
Und ich glaube, da gab es so Amnestie für so ein paar Dealer.
Da werden wir irgendwann auch hier hinbekommen. Also Frank, aber jedenfalls toll, dass du dieses Opiumbällchen angenommen hast und da die deutsch-indische Freundschaft nicht gefährdet hast.
Für den Dreh habe ich es dann in den Mund
Dreh
gesteckt, genau. Schnell wieder rausgeholt.
Du hast es
wieder
rausgenommen. Nur weil das unser Aufnahmeleiter Nico erkannt hat. Du hättest das genüsslich, wie du ja uns neulich erklärt hast, auch wie du deine Schokolade lutschst.
Ja.
Ganz genüsslich über 3 Stunden da weggelutscht.
Ja, ich hatte ja schon auf dieser Kugel rumgelutscht.
Ich hätte das auch selber angesprochen, Frank, weil man muss sagen, seitdem du dein Indie warst, hast du 37 Kilo abgenommen, hast eine ganz eingefallene Wange, hast du eine Unterhose an und zitterst die ganze Zeit.
Vielleicht war da, vielleicht hat doch ein bisschen was rein.
Aber dein Tang ist trotzdem, der Tang ist 1A. Was ich im Gegensatz zum dem blassen Basti und mir, bist du richtig wohlgebräunt.
Bei mir ist ja dann was passiert, ich bin ja wirklich seit 30 Jahren, ich habe nie was verloren, weil ich ja immer meine Bauchgürteltasche dabei habe bei Reisen, wo ich meinen Reisepass, Portemonnaie, Handy immer ordnungsgemäß reinmache.
Du hast eine sogenannte Wichtigtasche.
Wichtigtasche und habe noch dann vor Leon ihm das gesagt, Leon, du brauchst auch eine Tasche, sonst verlierst du deine Sachen. So und so und so. Und dann ist mir das erste Mal passiert, bevor ich ins Flugzeug eingestiegen bin, hatte ich keine Lust, das in die Tasche zu tun, meinen Reisepass. Und bin dann ausgestiegen und habe ihn verloren.
Nein.
Ich habe jetzt meinen Reisepass verloren und ich hatte das große Glück, dass wir da schon in Frankfurt gelandet sind. Das heißt, ich war dann schon halt in Deutschland und es wäre dann unproblematisch gewesen. Bin dann zum Schalter zur Einreise gegangen, zur Passkontrolle. Und hab denen das gesagt und hab denen meinen Personalausweis gezeigt, der aber schon ein Jahr abgelaufen ist.
Oh.
Was gar kein Problem ist.
Das ist ja Krage-Style.
Ja, ist aber
gar kein mein Leben nachzumachen, Frank.
Copycat.
Ja, ist wenn du in Indien bist, machst du alles nach. Nee, aber es ist ja gar kein Problem. Die haben zu mir auch gesagt, wenn man einen gültigen Reisepass hat, braucht man keinen gültigen Personalausweis.
Ja.
Ich glaube, dann haben die mich erkannt und haben zu mir gesagt, ja, die müssen jetzt hierbleiben und 500 Euro Strafe zahlen. Nee, Spaß. Ach. Man kann.
Die Zollbeamten haben dich veralbert.
Ja, genau. Und dann haben die gesagt, es ist, und das ist vielleicht auch mal interessant für alle zu wissen, wenn man als Deutscher nach Deutschland einreist, braucht man nur irgendein Dokument, um nachzuweisen, dass man hier Bürger ist, dann kann man einreisen.
Auch von so Mickey Maus Ausweis aus dem
Disneyland. Im Prinzip schon.
Kreativausweis? Wirklich? Da muss immer ein Name draufstehen.
Im Prinzip schon. Name und halt im Optimal vielleicht ein Foto, also Führer scheint völlig egal, man hat immer das Recht einzureisen.
Und meinen Schülerausweis, den habe ich auch noch. Das hast du jetzt gelernt.
Ja.
Das sind ja tolle Erkenntnisse, die du mitgebracht hast.
Nee, ich finde es aber frech, dass die so einen Witz machen. Ich finde, ich muss jetzt mal sagen, mir ist nämlich auch schon mal passiert, Leute, die irgendwie so Hoheitsträger sind oder so, oder die sollen keine Witze machen. Weil du sagst, du musst jetzt hierbleiben für immer und 500 Euro Strafe zahlen. Warum dürfen die Witze machen? Das ist ja was, wirklich was Ernstes.
Ja, also ich hatte ja auch Schiss. Also Nico hat dazu gesagt, es wird schwierig mit Einreisen. Und da hatte ich richtig Schiss, weil ich wollte nach Hause.
Ja, aber Nico wusste es ja wahrscheinlich nicht besser.
Der wusste es nicht besser. Ja, die wussten es, aber ich wusste es ja nicht, weil ich hatte
dann wirklich... Klar. Ja. Die haben mich natürlich nicht vorher angerufen.
Naja. Frank, Oma, wir machen gleich einen Scherz mit dir. Ja. Bitte reagiere entsprechend.
Aber auf jeden Fall, am Ende ärgert mich das so.
Aber ich finde, man kann ihnen doch diese Witze zugestehen. Jeder braucht ja ein bisschen Spaß im Job. Weißt du, man sagt immer, die Deutschen sind zu verkniffen. Wir sind ja eins der verkniffensten, meckerigsten Völker der Erde. Die Deutschen haben ja bei nichts Spaß und sind immer nur ganz vorne dabei, wenn es darum geht, sich zu beschweren, zu meckern, sich über alles aufzuregen. Und da finde ich es aber eigentlich ganz gut, dass selbst auch so Leute, die einen sehr ernsten Job ausüben, nämlich Grenzkontrollvorgänge zu überprüfen, dass sie dann mal so ein Späßle machen mit dem Frank, oder? Sie wissen auch, dass sie es mit dem machen können. Ist ja jetzt nicht so, dass du eine alte gebrechliche Frau bist, die sofort am Herzinfarkt drauf geht. Ne? Die sehen da, Mensch, da kommt ein stabiler, opiumabhängiger Mann, mit dem kann man doch mal ein Späßchen machen. Finde ich eigentlich ganz witzig.
Ich fand es auch gut, weil wie ich schon auch gesagt habe, dass wenn man jemand was Negatives sagt und dann das auflöst als Spaß, freut man sich ja umso mehr.
Ja.
Ich hatte erst richtig Panik und Schiss. Und 3 Sekunden später war ich der glücklichste Mensch dort in diesem Bereich.
Naja, aber es ist doch gut, dass wir können heute mal ein paar Sachen aufklären. Das ist nämlich ganz gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt am Wochenende lief doch gerade wieder Duell um die Welt. Ja. Unsere aller Lieblingssendung, beste Sendung der Welt. Und es gab ja viele Skandale, viele Irrungen und Wirrungen, viele großartige Beiträge und aber auch relativ viel Hass vom geneigten Zuschauer oder Zuschauerin.
Mob.
Ja, Mob.
Es ist schon
Mob. Das war ein Mob. Es war eigentlich ein Mob, der schon seine Internet-Mistgabeln wieder angezündet hatte und wollte hier direkt Flora TV und ProSieben anzünden, aufspießen und am höchsten Galgen aufknüpfen. Denn was war geschehen? Nummer 1. Frank und Basti, wisst ihr sogar, ihr wart ja beide beim Dreh dabei, ihr habt ja mit Axel Stein wieder gedreht. Die große, Axel Stein-Trilogie ist beendet worden, vollendet worden. Axel Stein durfte nochmal ran, sollte nochmal ran, hat sich ja mehr oder weniger reinquatschen lassen, ehrlicherweise gesagt, von Joko. Und war so ein bisschen widerwillig dabei, musste nach Österreich und sollte dort angeschossen werden, aber durfte netterweise sich ganze 100 bis 150 T-Shirts als schutzsichere Weste überziehen.
Ja.
Eigentlich ein sehr funny Beitrag, sehr lustig umgesetzt. Wieder viele altbekannte Charaktere dabei gewesen, ne? Basti unter anderem.
Der Anwalt.
Der Anwalt, Tony Beck.
Und dann der erste Terminator.
Ganz neu dabei, ein echter Terminator. Hilarious gut, den müssen wir eigentlich an dieser Stelle nochmal grüßen. Diesen wunderbaren Schauspieler, der das gemacht hat, absolut großartig. Und jetzt haben sich sehr viele Leute mokiert darüber, denn was war geschehen? Wir mussten die entscheidende Szene, als Axel sich dann da reinquatschen lassen hat und todesmutig gesagt hat, komm, ich mach's, da mussten wir zensieren. Und zwar nicht nur im Sinne von, wir machen da einen kleinen Pixelball drauf oder sowas. Nein, wir mussten die komplette Szene erstens sehr stark kürzen und vor allem noch eine gigantische Tafel drüber legen, sodass man eigentlich nichts mehr sieht. Und auf der Tafel stand sowas wie, ey, Obacht, nicht freigegeben für jüngere Zuschauer, könnt ihr Uncut bei Join gucken oder im Interweb. Und jetzt haben sich natürlich super viele Leute aufgeregt, wie ich finde auch, klar, im ersten Moment auch zu Recht, weil
man will es ja dann sehen. Ja,
man will es schon sehen, man ist ja schon so ein bisschen enttäuscht. Es gab schon mal so einen ähnlichen Fall vor einem Jahr oder anderthalb mit Thorsten Legard. Mhm. In Russland hattet auch ihr beide gedreht,
wo sich so Backpfeifen...
Du machst immer die Skandalbeiträge. Da wurden sich so Backpfeifen verpasst. Wir haben uns ja alle nichts dabei gedacht, haben uns totgelacht im Schnitt und sowas.
Das ist halt eine Backpfeife.
Genau, eine Backpfeife. Ja. Und dann kam aber, und jetzt vielleicht mal zur Aufklärung für alle Leute, die das mal interessiert. Im Fernsehen ist es so, man muss Sendungen, die nicht live sind, dem Jugendschutz quasi zeigen und vorlegen, beziehungsweise der freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Denn Sendungen, die vor 22 Uhr beginnen, also in dem Fall Duell um die Welt 20.15 Uhr, muss das FSK 12 kriegen. Mhm. Das heißt, muss also auch für Leute schaubar sein, die eben 12 sind, und da muss das alles so halbwegs hin. Und dafür gibt es in Deutschland verschiedenste verrückte Institutionen. Und in dem Fall ist es so, dieser Beitrag, ne, nachdem ich den dann geschnitten hatte, musste der zu einer Abnahme zu ProSieben. Die haben einen internen Jugendschutz und der interne Jugendschutz gibt dann schon so Einschätzungen ab und denkt, huiuiui, das und das ist ganz schön heikel, das könnte tricky werden. Dann haben die uns schon so Änderungsmaßnahmen geschickt, dann haben wir die umgesetzt, haben die wieder hingeschickt und meinten so, nee, macht mal hier noch lieber so. Mhm. So, und dann hatten wir das, glaube ich, war dann die zweite oder dritte Version, die dann ProSieben hatte, und dann gingen die zu dieser sogenannten freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Das ist eine Landesinstitution. Damit hat ProSieben nichts zu tun. Das sind wirklich dann so Leute, die arbeiten für das Land Bayern in dem Fall, glaube ich, weil ProSieben in Bayern agiert und seinen Firmensitz hat. Und dann haben die das gesehen. Und dann haben die erstmal gesagt, nee, das darf so nicht ausgestrahlt werden. In dieser Fassung darf das nicht in die Sendung vom Duell um die Welt um 20.15 Uhr.
Also kriegt kein FSK 12.
Genau. Dann müsste die ganze Sendung um 22.15 Uhr starten. Worum wieder ProSieben natürlich sagt, na Moment, das macht ja keinen Sinn, ne? Das ist ja eine 20.15 Uhr Show, ne? Das hatte bestimmte Gründe, warum es um 20.15 Uhr läuft und so. Wir müssen jetzt diese Änderungen umsetzen. Da kam dann eine riesige Liste aber von dieser FSF, was da noch alles raus musste. Und dann ging das, dann wurde es immer verrückter. Die wollten dann richtig viele Szenen raus haben, die wollten bestimmte Wörter raus haben, die wollten Zeitlupen wiederholen raus haben, wie zum Beispiel, ne, als ihr da diesen Kohlkopf zerschossen habt oder die Melone, dann durften da keine Wiederholung rein. Die Waffe sollte nicht zu stark gefeatured werden. Also da kam ein Haufen Auflagen. Wir haben immer wieder versucht, dem halbwegs zu gerecht zu werden, aber auch gleichzeitig natürlich auch geguckt, dass wir jetzt ja die Story nicht irgendwie kaputt machen, ne? Weil ihr habt euch ja auch dabei was gedacht, als es gedreht wurde.
Ja.
Und dann ging das am Ende wirklich 22 Mal Rekord, natürlich hin und her zwischen uns und ProSieben. Und wir mussten immer wieder noch Sachen ändern und kürzen. Und zum Schluss war es dann tatsächlich auch so verrückt, weil eine Woche vor Ausstrahlung war das mit dieser Tafel auch noch gar nicht gegeben. Es kam dann erst auf den letzten Drücker, dass wir plötzlich die ganze eigentliche Schussszene und wieder die Munition da auf Axel aufprallt, musste dann plötzlich komplett weg. Das war für uns auch völlig verrückt. Ich dachte, hey, wir haben doch die ganze Zeit jetzt schon alle Änderungen gemacht und so, was soll denn das? Nein, das ist doch viel zu krass. Und dann haben wir denen halt diese Tafel so rübergelegt. Dann sagt, okay, dann machen wir jetzt da eben so eine Tafel drüber, wo dann nur drinnen steht, was passiert, hatten aber den Sound noch drunter laufen, dachten, jetzt ist alles erledigt, haben das dann wieder hingeschickt. Meinen sie, nein, jetzt ist es ja noch schlimmer. Wegen der Tafel sieht man jetzt ja gar nichts mehr. Oh Wunder, man hört nur noch. Dadurch ist das Kopfkino so krass. Jetzt müsst ihr auch bitte noch den kompletten Sound wegnehmen. Das war dann so zwei Tage vor Ausstrahlung. Mussten wir nochmal dann den ganzen Sound darunter wegnehmen, haben dann da so eine Quatschmusik von Bert Kempfert oder sowas drunter gelegt. Und so lief es dann letztendlich im Fernsehen. Das sind uns tatsächlich die Hände gebunden, auch ProSieben so ein bisschen, muss man fairerweise sagen, weil wenn man es nicht macht, drohen sehr teure Strafen.
Aber es kostet richtig viel Asche.
Aber Jugendschutz ist ja auch per se natürlich was Gutes.
Ist ja der Schutz der Jugend.
Ja, genau.
Es ist nur teilweise ist es natürlich in den heutigen Zeiten, wo jemand, der 11 ist, kurz auf sein iPhone geht und sich zerplatzte Köpfe oder irgendwie sowas angucken kann, ist natürlich komisch, dass man so...
Das finde ich auch so streng.
Weil es laufen ja auch um 20.15 Uhr Filme, wo auf Leute geschossen wird.
Ja, genau, aber das ist tatsächlich lustigerweise...
Das ist Fiction,
Das ist Fiction, genau, das ist nochmal ein Unterschied, weil wir sind ja offiziell eine Art Docutainment-Format, das ist nochmal ein Unterschied. Plus natürlich, dass auch im Rahmen von Joko und Klaas, die wiederum ja als so Helden der Jugend quasi verehrt werden, sagt man so, ist das dann alles doppelt und dreifach schlimm. So, ne? Und aber da waren wir auch selber sehr überrascht. Also so oft und so lange hin und her ging das noch nie, weil ich auch finde, es ist ja trotzdem schon ein bisschen immer noch der satirische, funny, absurde Ansatz erkennbar ja bei unseren Einspielern auch. Ne? Und wir
also Axel hatte 100 T-Shirts an.
Ja. Ja.
Beim T-Shirt stand drauf.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde Oma.
Ja, genau. Ja. Also, oder? Und ich meine, und natürlich prüfen ja die Sachen auch vorher und wissen ja, dass die hoffentlich gut ausgehen. Ja. So, ne? Also, wir würden jetzt ja niemals absichtlich jemanden so zu Tode gefährden, aber man muss es natürlich ein bisschen dramatischer erzählen, als es ist. Und dass man da dann nicht so unterscheidet, waren wir auch sehr überrascht.
Ja.
Und natürlich gab es eben, wie gesagt, sehr viel Hass im Internet, weil Leute sich, glaube ich, auch totlachen. Sagen auch, ey, ich gucke jeden Tag schlimmere Sachen bei TikTok auf meinem Handy. Naja, aber jetzt kann man es jedenfalls vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, weil wie gesagt, wenn ProSieben dann gegen diese Auflagen verstößt, kann es sein, dass da sehr, sehr, sehr teure Strafen dann auferlegt werden, sodass sich dann eine Sendung dann im Umkehrschluss quasi finanziell gar nicht mehr rechnet, weil die Strafe so teuer ist und sämtliche Werbeeinnahmen, die du mit so einer Sendung machst, komplett pulverisiert.
Uiuiui, ja.
Und das andere Ding, worauf wir hinaus wollen, ist, lief der legendäre Weinmarathon.
Medoc-Marathon
bei Bordeaux, ein kleines Örtchen. Seit 30 Jahren veranstalten die einen Weinmarathon. Man läuft eine klassische Marathondistanz und statt Erfrischungsständen gibt es Weinverkostungsstände.
Ja.
Und haben auch, da würde ich auch gerne noch kurz aufklären, haben ganz viele Leute geschrieben, ja, als ob da jemals Bruce Dunnell dafür vorgesehen war.
Ja.
Aber es war so. Können wir hier direkt so nochmal einmal bestätigen, wie wir sitzen? Es war bis eine Woche vorher, war Bruce Dunnell für dieses Item bestätigt und sollte da reisen. Und er hat tatsächlich, so wie es dann auch dargestellt wurde, na klar haben wir das nochmal nachgedreht, aber Bruce rief persönlich an, meinte, Leute, ich habe Knie. Ich habe eine Schleimbeutelentzündung und es tut ihm voll leid, er würde gerne ein andermal mitmachen. Und übrigens, weil alle sagen, ja, der Bruce Dunnell ist so alt und wäre niemals Marathon gelaufen, ist natürlich Quatsch. Bruce Dunnell ist einer der fittesten.
Der ist so krass. Der ist
fitter als wir drei zusammen.
Und natürlich, und der wäre diesen Marathon im Traum gelaufen. So, ne? Also es ist tatsächlich exakt so passiert, wie es war. Und Jakob ist wirklich nur unter größten Überredungszwang wirklich angesprochen, weil er hatte da wirklich gar keinen Bock drauf. Also,
ich habe das hier, das kriegt man hier in der Film natürlich auch so alles so mit, kriegt immer so alles mit, diese ganzen Diskussionen.
Genau, und so war das dann. Und die Truppe, die dann mit war von uns, aber die war eh schon vorgesehen, wäre auch für Bruce mitgefahren.
Ja.
Deshalb war das einfach nur ein perfekter kosmischer Zufall natürlich, dass Jakob als Weinliebhaber dann da einsprungen musste. Ne? Das war natürlich für uns dann wahrscheinlich hilarious.
Ich muss aber sagen, ich hab den Beitrag ja gesehen und habe mich köstlich amüsiert. Mich hätte aber schon interessiert, wie wäre das, wenn Bruce Dunnell das gemacht hätte hier mit Stefan und Max. Also das hätte mich auch nochmal interessiert. Also ich hätte gerne nochmal den Beitrag nochmal gesehen, aber auch nochmal mit Bruce Dunnell.
Vielleicht muss man das nächstes Jahr nochmal machen, weil ich finde auch, das war nämlich auch der eigentliche Sinn hinter dieser Matz, weil so waren es ja fünf Gleichgesinnte. Ne? Es sind einfach fünf fröhliche Kollegen, die alle auf demselben Witzlevel entlang surfen und wir fanden ja eigentlich so gut in der Ursprungsidee, Bruce, so ein ultradisziplinierter Drill-Sergeant, ne, beim US Navy da irgendwie, war ja irgendwie Fallschirmjäger oder sowas, ein richtig krasser Dude, wenn der auf so vier Hardcore Florida Fun-Liebhaber getroffen. Und der die im Zaum halten muss, sagen muss, ey, wir müssen hier zusammen bis Kilometer 21 kommen. Allein die Dialoge, wie die er führen würde mit Stefan oder Max oder Penny oder Katha in diesen Zuständen, das wäre schon
mindestens genau so eskalieren können.
Da wäre wahrscheinlich Gewalt zum Einsatz gekommen.
Ja.
Naja, okay, aber kleine Duell-Aufklärungsstunde ist ja auch mal wichtig.
Was fällt euch an meinem Fuß auf?
Oh, harter Themenwechsel.
Also, ich strecke ihn gerade in die Luft.
Ja, du hast einen Gesundheitsschuh an, oder?
Nein, es ist ein normaler Schuh.
Er ist nicht mehr so schief, ne?
Er wurde bestrahlt von einem sogenannten Magnetresonanzthermometer, oder wie das heißt, ein MRT.
Warst du da?
Ich war jetzt da.
Das heißt MRT?
Ich weiß es nicht
genau. Magnetresonanzthermometer?
Kannst du dir nicht ausdenken, so spontan.
Nein, das ist
spontan. Das kann ich nicht
ausdenken, ja. Wie? Und du warst jetzt da?
Ja, ich hab doch schon mal erzählt, ich wollte ja eigentlich hin und hab dann irgendwas falsch gebucht oder so. Ich hab eine Massage gebucht statt eine MRT beim Arzt. Und dann musste ich ja wieder nach Hause fahren.
Genau, aber für mich war der Status, dass du gesagt hast, du hast jetzt einmal versucht, dann hat es nicht geklappt. Und dann ist bei dir meistens so, dass du sagst, dann lassen wir es so.
Ja.
Für immer. Mal gucken, was passiert.
Ja. Eigentlich ja.
Genau, und dann hast du gesagt, wenn dein Fuß krumm wird, abfällt, egal, dann kriegst du halt einen Behindertenausweis. Hat andere Vorteile, komme ich umsonst ins Museum, kann günstiger Bahn fahren. Aber scheinbar doch nicht.
Ich habe dann im Internet noch einen Termin gemacht. 4 Wochen später. Also da ist auch immer krummer geworden, der Fuß so in der Zeit. Aber ich habe es geschafft. Ich bin hingefahren.
Ach so.
In ein Krankenhaus in Köpenick und habe da mein MRT gemacht.
Das ist ja nicht zu glauben.
Es war natürlich wieder knapp.
Ja.
Also ich bin eigentlich, sie haben mich schon wieder nach Hause geschickt.
Erstens, weil der Fuß zu krumm war.
Ich war zu spät und das Problem war, ich habe ja alle meine Sachen verloren. Deswegen habe ich keine Krankenkarte.
Du bist ja wie Frank.
Nee, Frank ist wie ich.
Ja, so meine ich jetzt auch einmal klarstellen. Aber Frank steht schon in seinem Aussehen. Meine heißt Bastian neuerdings. Bastian Thoman.
Das ist ein anderes Thema.
Nee, auf jeden Fall komme ich da hin und es ist ja aber so, man kann ja denn bei der Krankenkasse anrufen und dann faxen die eine Versicherungsbestätigung. Aber die Frau, die hat mich jetzt gar nicht wahrgenommen, wie ich gesprochen habe. Sie hat immer nur gesagt, ja, könnte ich Ihre Krankenkarte haben? Ja, haben Sie bitte nochmal Ihre Faxnummer, weil die waren im Internet nicht. Und dann hat sie gesagt, nee, wenn Sie jetzt Ihre Krankenkarte nicht dabei haben, dann müssen Sie irgendwann anders kommen. Und man kriegt halt so einen MRT-Termin wirklich nur alle 4 Wochen.
Aber wie kannst du sie überzeugen?
Nee, ich habe dann einfach, meine Krankenkasse hat dann da einfach was hingefaxt.
Ah, okay.
Hat gesagt, schauen Sie mal.
Aber wirklich gefaxt? Das ist jetzt kein Synonym für irgendwie.
Ey.
Die haben gefaxt.
Die
faxen
es
aber
noch. Es gibt noch einen Fax irgendwo unter Tage aus den 20er Jahren oder so. Gibt es, glaube ich, so ein deutsches Fax, 2 Faxgeräte. Und eins dieser Faxe, nicht das Bier, steht in Köpenick in diesem Krankenhaus.
Okay, und das ist gekoppelt an das Magnetresonanzthermometer. Ja, genau. Und die beiden funktionieren nur wechselwirkungsmäßig.
Ja, habt ihr MRT schon mal gemacht?
Nein.
MRT ist das, wo man so ganz reinfährt in die Röhre?
Das ist eine Röhre. Eine Röhre, genau. Und die wird man so reingefahren.
Hab ich noch nie gemacht.
Ich bin ja der gesündeste Mensch, den es gibt. Wisst ihr.
Weltweit,
ja. Ja, man ist ja manchmal auch, aber auch gesund, wenn man zum Arzt geht.
Nee.
Ich glaube, das heißt einfach nicht,
Quatsch.
Man geht nie zum Arzt.
Na doch.
Fällt der halbe Fuß ab.
Aber wieso? Aber ein Arzt kann ja nur immer was Schlechtes diagnostizieren. Ja, das will man doch nicht hören. Man liest doch lieber, lebt man doch so lange vor sich hin. Deshalb fand ich ja dein Motto eigentlich immer ganz gut. Es wird schon Sinn haben, warum mein Fuß so krumm ist. Wahrscheinlich gibt es demnächst um eine Sportart, wo mein krummer Fuß von Vorteil sein wird. Und da werde ich dann sofort Teamkapitän, hole einen Haufen Pokale und werde Millionär. Das fand ich eigentlich eine sehr gute Einstellung.
Ja.
Und stattdessen lässt du dir jetzt plötzlich Diagnosen geben oder was?
Und dann bist du nur einer von vielen.
Was bist du denn? Du bist ein Gesundheitsmedizinschlafschaf oder was?
Ja, ich war halt so unbedarft, weil ich wusste nicht. Man weiß bei manchen Sachen ja wirklich einfach gar nicht, wie die ablaufen. Und ich wusste auch gar nicht, wie läuft überhaupt so ein MRT ab.
Für sich auch nicht, ne? Muss man sich da ausziehen? Oder?
Ja, ich glaube schon. Das ist wie in dem Song.
Ja, jetzt kommt's zu peinlicher Situation Nummer 1. Also es ist so, man sitzt dann so in so einem Warteflur und dann kommt da so eine Frau raus und sagt, kommen Sie hier bitte rein in diesem Vorraum.
Vorraum ist immer
furchtbar,
schon mal...
Furchtbar,
es ist nur
Wahnsinn, was du da leiden musst.
Ja, genau, es ist ein Vorraum... Da ist ein Stuhl und so eine Garderobe ist es eigentlich genau wie so eine Umkleidekabine bei Uniqlo oder sowas.
Echt? Okay, ja. Ach, so eine.
Ja. Die reden auch so kurz und knapp miteinander. Es ist teilweise schon, weil natürlich Krankenhäuser sind alle unterbesetzt und so, ist schon manchmal schon so ein Militärton auf jeden Fall, den ich da gekriegt habe. Aber ich mache da auch mit, kein Problem, weil dass mein Fuß gethermometert wird.
Ja.
Dann sagt diese recht schroffe Dame, ziehen Sie bitte Ihre Hose aus und kommen dann raus.
Der beste Satz, den Basti gerade hören will in der Öffentlichkeit von Fremdpersonen. Ja. Unseren genannte Basti.
Ich habe eine Genanzerklärung.
Hättest du eine Krankkarte? Hättest du eine Krankkarte? Hättest du noch eine Chipkarte? Wäre das da eingespeichert?
Ja.
Dann können die durchziehen. Ich würde sagen, Obacht, genannt.
Ja.
Hast ja verbummelt.
Selber schuld. Ich habe eigentlich erwartet, dass wie das bei so einem Chirurgen ist oder so, dass die mir mit so einer Schere... Das von der Hose rausschneiden, absolut nötig ist.
Ja. Mehr nicht. Ja. Ne? Nein, aber ich finde, da bist du selber schuld. Ich möchte sogar, dass du ab sofort, wo ich überall, wo du hinkommst, erstmal meine Hose ausziehen musst.
Das würde dir gut tun.
Ja, weil es nicht auf deiner Krankenkarte steht, die du verloren hast, meine ich.
Ja, aber also das Problem war, ich war in diesem Vorraum, ich wusste aber gar nicht, was dahinter ist. Also wenn die sagen, ziehen Sie Ihre Hose aus, hätte es sein können, dass ich danach... rausgeht, nur so im Boxershorts, dass da ein gigantischer Saal ist.
Ja, oder du stehst im Freien. Oder du stehst im Freien auf einmal.
Freien.
Nein, aber da sind so perverse, reiche Leute und noch ein anderer Nackter und du musst gegen die kämpfen. Okay, man das
sagt. Also so, die Bude vom Panem ist ganz gleich, nur dass alle Leute keine Hose anhaben.
Ja.
Man ist so hilflos, wenn man keine Hose anhat.
Ja, stimmt.
Ich kenne das ja, mir wurden ja auch schon Hosen geklaut.
Ja.
In Thailand zum Beispiel ist mir meine Hose geklaut worden, dass ich dann ohne Hose da rumlaufen musste. Und genau, dann haben die gesagt, ja gut, kommen Sie jetzt mal rein, jetzt geht's hier zum MRT, zu dieser Röhre. Dann komme ich in diesen Raum rein, da ist dann diese Radiologin, sieht mich da, ich habe einen Pullover an, eine Mütze, eine Boxershorts.
Hattest du deine Schuhe, waren die auch aus?
Ja, ich muss ein MET von meinem Fuß machen.
Okay. Also Schuhe, Socken und Hose. Komplett, also was unruhig, ja. Fast komplett nackt.
Eigentlich schon. Aber jetzt kommt wirklich das absolut weirde. Ich komme da rein mit Boxershorts und ohne Socken, weil es ist ja so, ja. Mein Fuß wird ja gethermometert, ne? Ja. Also mit diesen Strahlen, die da durchjagen. Da dachte ich, ja, da muss ich natürlich auch meine Socken ausziehen. Ja. Und dann komme ich da rein und dann guckt die Radiologin mich so an, als ob ich wirklich der verrückteste Mensch ist, die sie je gesehen hat. Haben Sie Ihre Socken ausgezogen? Und ich so, ja, ich musste ja auch meine Hose ausziehen. Ja. Und jetzt kommen so Laserstrahlen durch meinen Fuß.
Genau.
Und da hat sie, warum haben Sie denn Ihre Socken ausgezogen? Also die hat wirklich so getan,
so
einen perversen Kink hätte, jedem meinen Fuß zu zeigen. Und dann war dann auch so eine Krankenschwester daneben und die haben sich so angeguckt und haben wirklich so getan, als ob ich komplett pervers wäre. Und dann sagt die, ja gut, dann legen Sie sich mal hier hin.
Oh nein, das ist richtig, dann, mit ekligen, ekelverzerrten Gesichtern.
Ja, ich kann auch, es tut mir leid, ich kann auch meine Socken einfach anziehen.
Ja.
Ich gehe kurz raus und zieh mir eine Socken. Die so, nee, wenn Sie das so wollen, dann machen wir das halt so. Und die haben mich da in so eine komische Perversität reingelabert. Dann
reigen wir das halt wieder danach.
Und dann haben die gesagt, dann haben die aus so einer Art Stoff, haben die mir einen Socken nachgebaut. Also die haben die um meinen Fuß rumgewickelt. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich kann doch einfach meine Socken holen.
Aber warum? Also ich meine, ist das so vollkommen legitim?
Also ich hätte das auch gedacht. Man hätte
auch gedacht,
dass man die Socken ausziehe.
Ja, natürlich.
Ich hätte noch mehr ausgezogen.
Ich wäre
wirklich...
Das wäre witzig gewesen, komplett nackt.
Ja, natürlich.
Wie gesagt,
weil man will ja keine Mühe machen. Man weiß ja nicht, wo die hinlasern. Ne?
Ja, ja.
Man soll ja gleich alles mitlasern. Ich werde komplett nackig rein. Sag, hier bin ich. Komm, hab schon prophylaktisch ein bisschen mehr ausgezogen. Alles, was mich so anmacht, wegen zwei ausgezogener Socken. Das ist doch hilfsbereit
eigentlich. Ja, ich fand's auch.
Ein Akt der Nächstenliebe war das doch. Okay, dann haben sie aber einen Socken nachgebaut, das alten Servietten und dann?
Ja, dann ist das, man liegt da so, es ist, bin ich komplett in die Röhre rein, was war nur mein Fuß.
Ja.
Mein Knie ist ja eigentlich auch kaputt. Aber ich war zu genannt zu fragen, ob sie mein Knie auch nochmal durchleuchten können.
Ach, das ist aber ungeschickt, Basti. Jetzt liest du da schon mal so, man liegt doch auch... Nee, wie lange liegt man da drin?
Nee, aber das passt doch zu Basti.
Ja, aber man liegt doch voll lange da drin, das muss ja lohnen. Dann lass doch gleich alles.
Ja, also, eigentlich schon. Also ich habe hauptsächlich, mein Problem war, ich habe die ganze Zeit gelacht, als ich da gelegen habe.
Auch noch.
Das ist natürlich, dachten die auch, dass ich verrückt bin.
Aber hat es gekitzelt?
Nein, weil ich fand die Situation so witzig.
Ach so.
Das ist so, in so Situationen, wo man nicht lachen darf, dann muss ich halt die ganze Zeit lachen, weil ich so witzig finde, dass man nicht lachen darf.
Und dann haben die komplett gedacht, dass du ein Verrückter bist.
Ich fand das so witzig, dass man in dieser Situation einfach denen so komplett ausgeliefert ist. Weil hätten die in diesem Vorraum, hätten die mir gesagt, ziehen Sie bitte Ihre Hose aus, setzen Sie bitte diese witzige Brille auf und robben Sie bitte in den Raum rein. Hätte ich das ja gemacht, weil es ist ja Medizin und ich will ja auch, dass es gemacht wird.
Ja.
Und da habe ich dir jetzt mit mir so Szenarien ausgedacht, was die von mir noch alles hätten fordern können und was ich alles gemacht hätte.
Aber jetzt interessiert uns alle, was ist denn los mit deinem Fuß?
Das war ein Problem, es ist so, wenn man da rauskommt, dann muss man noch in so einen Warteraum und dann kriegt man so das, was da so durchgestrahlt worden ist, bekommt man auf so einen sogenannten CD-ROM.
Nee.
Na, was? Man hat da so ein Ding, Magnetresonanzthermometer, das kostet wahrscheinlich 40 Millionen Euro.
Ja.
Da werden so Laserstrahlen reingewusst, aber am Ende bekommt man alles auf einer CD-ROM.
Das ist die Arbeit mit einem Faxgerät und einem CD-Brenner.
Ja.
Aber das kann doch nicht wahr sein.
Da kommt keine Art zu dir und sagt, sie haben das und das. Und du kriegst eine CD und wirst weggeschickt.
Du kriegst eine CD-ROM, da war Monkey Island 6 drauf.
Ja.
Da war ein Treiber für eine Nvidia TNT 2 Grafikkarte und mein Fuß.
Ja.
Und ich konnte jetzt noch nicht nachgucken, weil ich habe keinen CD-Spieler.
Ja, hat man nicht mehr, ne?
Noch mehr ein CD-ROM-Laufwerk.
Ja.
Also das ist ja nicht zu fassen. Also ich wäre da fast von meiner eigenen CD-Spindel hingegangen und hätte denen so eine mitgebracht und hätte gefragt, ob sie mir noch Final Destination 2 noch
drauf können. Da kann man wahrscheinlich dann noch einen kleinen Deal rausschlagen.
Deswegen alles, was ich jetzt habe, ist eine CD-ROM mit meinem Fuß drauf. Aber ich finde jetzt nirgendwo ein Abspielgerät dafür.
Damit musst du jetzt zu deinem Hausarzt wieder gehen. Und der muss sich das angucken, bestimmt.
Ja, ich hoffe, aber ich sag's, wie es ist.
Oder ein Computerladen auf der Sonderlehre.
Das musst du nie machen.
Erstmal muss ich ins Computermuseum.
Ja.
Da muss ich nachts einbrechen.
Ja.
muss da so ein Tower-PC, der so 40 Kilo wiegt, den muss ich da nachts rausschleppen. Dann muss ich damit zum Arzt gehen, dem das installieren, den ganzen Rechner, wahrscheinlich auch noch ein paar Treiber alles und so, alles von der CT. Und dann muss ich das mit ihm zusammen durchgehen.
Was für ein Aufriss.
Nur wegen einem Fuß.
Und ist jetzt aber durch die Bestrahlung der Fuß aber schon besser geworden? Weil du hast ihn ja vorhin so demonstrativ uns hier so vor der Nase rumgezeigt.
Er ist tatsächlich besser geworden.
Nur von der Bestrahlung an sich.
Und der CD-ROM vielleicht.
Ja.
Ja, also es gibt auch so Studien, dass so CD-ROMs wirklich gute Fußheilungschancen verbessern.
Ja, aber ist das sowas, wie heißt denn das, so ein Placebo-Effekt? Dass wir die strahlen da ein bisschen auf dir da rum, 20 Minuten lang, du giggelst dir ein, du liegst da in der Unterhose und all das führt dazu, dass es dem Fuß es schon besser geht?
Es könnte wirklich sein, vielleicht ist es wirklich, das ganze MRT ist vielleicht auch nur so ein Quatschgerät aus dem Hubsheft.
Na natürlich,
kostet 4,50 Euro, macht Geräusche und es ist eigentlich nur so ein Placebomat.
Ja, manchmal ist es doch so, dass so bestimmte Sachen sind doch schon psychosomatisch, oder?
Ja, irgendwie ist tatsächlich, seitdem ist wirklich mein Fuß besser, aber ich trage diesen einen, ich trage einen Schuh, oder ich habe die auch teilweise falsch rumgetragen, die Schuhe.
Und so naja, wie so eine Art Gesundheitsschuh, wenn man die Enden fußmäßig anzieht, dann macht es doch die Knochen wieder gerade, irgendwie so.
Ja.
Das ist eine alte Volksweisheit.
Ja, auf jeden Fall ist der nächste Gang.
MRT mit freundlichen Grüßen, um es nochmal zu wiederholen, geht da mal hin. Macht was.
Macht das Ding, zieht eure Hosen aus. Das ist so.
Es
ist
dann wisst auch alle Bescheid. Socken kann man anlassen in Zukunft.
Ja, lass bitte die Socken an.
Ja, also sonst,
sonst wird man wirklich, die warten nur drauf.
Ja.
Das kann ich jetzt jedem sagen, der mal ein MET macht. Die Leute warten drauf, dass du deine Socken halt auch ausziehst, um dich dann 15 Minuten zu roasten und zu schämen.
Aber seid ihr beide in letzter Zeit Opfer von sogenannten Autoritäten geworden?
Ja.
Bei dir haben sich Ärzte Spaß erlaubt, bei dir Grenzgänger oder wie sie heißen da.
Ja.
Das finde ich frech dann doch. Ich ziehe meine Aussage komplett zurück. Ich finde, Autoritäten sollten in diesem Fall...
Keine Späße, ja.
Ja, keine Späße und Nachsicht walten lassen, nur weil da einer mal komplett nackig reingelatscht kommt. Ja, okay. Schön, Basti, toll.
Ich finde toll, dass du da dich mal angehst.
Das supporten wir.
Ja.
Das heißt aber, demnächst wird das irgendwann vielleicht ausgewertet und über demnächst gibt es vielleicht sogar eine echte Diagnose und danach vielleicht sogar die Möglichkeit einer Heilung.
Ja.
Kann ja passieren. Naja, aber bevor das jetzt in eine völlig falsche Richtung abdriftet und wir uns wieder von Medizinerverbänden verstecken müssen, weil die uns jagen und uns totprügeln wollen.
Schon wieder.
Ja. Ganz kurz vielleicht Self-Defense-mäßig ein richtig Stellikus zur letzten Folge, denn da haben wir auch schon medizinisch etwas komplett Falsches behauptet. Mit wir meine ich Frank.
Okay, dann Basti.
Richtig Stellikus! Uns haben mehrere Leute, empörte Brillenträger, haben uns geschrieben, dass du behauptet hättest, Frank. Also ich lese einfach direkt vor, bevor ich irgendwas Falsches sage.
Also du siehst wirklich aus, ob dich jemand umgebracht hätte. Du bist richtig in Erwartung.
Ertappt, genau.
Was habe ich getan?
Also sie schreiben, wir haben noch irgendwie über deine Endorphinstärke geredet, von deiner Brille.
Ja, genau.
Genau, und hier steht, Franks Behauptung, mit seiner Weitsichtigkeit ein Phänomen zu sein, und das hast du ja behauptet, steht in einem krassen Widerspruch zur Realität. Was? In Deutschland sind nur 25% der Menschen überhaupt kurzsichtig.
Also
35% der unter 60-Jährigen sind weitsichtig, so wie du, also schon mal viel mehr. Und gegen Ende des Lebens wird ungefähr jeder Mensch alterssichtig, was eine weitere Form der Weitsichtigkeit ist. Das heißt also, Frank, ungefähr 75% der Menschen, die eine Brille tragen, sind weitsichtig, genau wie du.
Du bist kein medizinisches Wunder, wie du es mehrfach betonst, mehrfach am Tag.
Ja. Ich erzähle es in der letzten Folge über 30 Minuten, bis Basti einschreiten muss, halt, stopp.
Das ist ja wirklich unangenehm, weil ich erzähle das immer allen, dass das Seltene ist. Aber so hat es auch mein Augenarzt damals zu mir gesagt, das ist sehr selten.
War das wieder eine autoritäre Person, die dir einen Spaß mit dir erlaubt
hat?
Der hat dich verarscht.
Ja.
Und die Gag nie aufgelöst. Ein Augenarztgag, klassischer Augenarztgag.
Sie sind ein medizinisches Wunder. Das ist doch.
Stimmt.
Jetzt natürlich.
Ob wir für die überhaupt eine Brille kriegen.
Klar, das passiert doch andauernd, dass die da immer sagen, man ist ein medizinisches Wunder und hinterrücks kichern die sich ein unter der Fliege, wo man sich darauf.
Ja. Ja, aber ich habe mich aber bestätigt gefühlt, auch weil, wenn man ja kurzsichtig ist, kann man ja. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen.
Kommt alles zutage. Wir haben wahrscheinlich wirklich so einen Mediziner-Joke. Die hauen das so raus. Wahrscheinlich braucht die Hälfte der Leute, die eine Brille tragen, brauchen nicht mal eine Brille. Die wurde auch nur aus Gag verschrieben, um da die Optiker-Lobby zu unterstützen. Zahnersatz, auch alles Quatsch.
Ja, das wird ja alles so ausgedacht.
Ja. Dass man
sagt, sie haben -5 Delfin oder wie
das genau. Heißt. Genau, das ist eigentlich Quatsch. Ja. Hier, sie haben Backenzahn, sie haben eine Wurzelentzündung.
Ja, das ist alles
Quatsch. Früher haben die Leute im Mittelalter auch, da wurden die Zähne halt rausgeschlagen mit dem Amboss.
Dann ist der Kopf entfernt worden, wenn du Kopfschmerzen hattest.
Oder so, genau.
Ja, dann könnte das, das neue Ding werden. Alle, die uns zuhören, Brillen weg.
Ja, brauchen wir gar nicht. Weder im Straßenverkehr noch sonst, wenn sie an Präzisionsgeräten arbeiten, Brille weg.
Hashtag Brille weg.
Ja, eine neue Bewegung. Es haben sich die Eliten haben sich das mit dem Adrenochrom gleichzeitig ausgedacht. Stimmt. Sogenannte Brillen. Weil wie viel wird da umgesetzt in der Brillenindustrie?
Auf Millionen,
natürlich. Vermutlich weltweit.
Ich würde sagen mal Zillionen.
Naja, aber das sind Tastmilliarden, wenn du mich fragst. Aber es ist ja auch, ihr musstet dann noch nie zum Optiker. Ihr wart noch nie im Brillenladen. Nein. Da stehst du wirklich dann vor so einer, dann suchst du dir erst dein Gestell aus. Ja. Die sind relativ günstig, die Gestelle.
Sagt man dann so Sachen wie, boah, was ein geiles Gestell?
Ja, man muss erst mal, dann sucht man sich das Gestell
aus. Ja, 1994, würde man das wahrscheinlich sagen, Thomas.
Ja, und dann werden dann nochmal die Augen da gemessen und dann steht man vor so einer Tabelle, wo es dann anfängt mit Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Super Deluxe. Und das ist natürlich dann alles vom Preis her teurer, weil dann die Gläser dünner werden dadurch.
Ah.
Um dass man dadurch halt weniger große oder kleine Augen bekommt.
Ja. Ach, aber wenn du da sagst, ich habe maximal, man kramt an seinem Portemonnaie rum, da fallen dann so die alten Rechnungen oder irgendwelche
Pfandbons
raus. Wenn man mal so, sag mal, 90 Cent investiert in seine Brille, dann sehen die Augen halt 1,40 Meter groß aus.
Genau, weil dann hast du so richtig dicke Gläser, so ja, diese Aschenbecher. Klar,
ja.
Und genau. Und das will man natürlich nicht.
Ja, aber so ist es auch. Und diese Brillen, die immer diese Einwerbung, die waren auch penetrant. Ja, auch in den 90ern. Brille viel, Mann. Die sagen immer, dass man eine Brille umsonst bekommt. Das stimmt gar nicht, oder?
Ja, da gab es immer, es gab dann spezielle Kassengestelle. Also dieses Gestell wird von der Krankenkasse gezahlt.
Okay, hat man da auch gesagt, boah, was ein Gestell?
Naja, das waren meistens damals, also das hatte ich auch als Kind, haben meine Eltern gesagt, wir müssen aus Gründen, müssen wir ein Kassengestell nehmen. Ja, das waren
so nicht, hat nämlich die geredet?
Ja.
Dir gegenüber das Wort Kassengestell?
Ja,
und wir dürfen nicht zeigen, wie jemand im Fernsehen erschossen wird?
Ja, wirklich.
Ja, da waren dann so
Punkte. Wenn man so mit dem Kind redet, ey, das ist was falsch in
Germany. Da waren dann so Punkte, da hangen dann die Brillen, da waren dann immer bei den Kassengestellen waren dann Punkte dran. Da hat meine Mutter gesagt, du darfst dir nur eins davon aussuchen. Und die waren halt, das waren halt nicht die schönsten dann. Ne?
Ja, okay, ja, oh Mann. Das ist ja gemein. Aber tut uns jetzt leid, also dass hier der richtige Stellikus-Herr jetzt uns diese Illusion beraubt hat. Aber ihm war es sehr wichtig, er hat vorher noch geschrieben, nachdem lange Zeit kein richtig Stellikus notwendig war, habe ich den Eindruck, dass es nun unausweichlich geworden ist.
Aber für mich ist es eher so ein kleiner Demütigungsmanski auch.
Ja,
Demütigungsmanski. Weil ich fühle mich immer als was Besonderes.
Okay, dann enden wir die Rubrik als Demütigungsmanski.
Basti,
schieß los.
Demütigungsmanski. Schade.
Apropos Demütigungsmanski. Eine Story müssen wir noch erzählen, bevor wir jetzt hier unseren Sonntag wieder, bevor wir zurück in die Kirche gehen. Demütigungsmanski. Basti Grarich himself hat wieder zugeschlagen. Frank, du hast es nicht mitbekommen, denn du waltest ja im Ausland. Du hast in Indien Opiumtabletten gefressen und in Thailand mit Maschinengewehren.
Maschiniert, ja.
Und zwar war es so, ich weiß nicht, ob du es da mitbekommen hast im Ausland, ob die deutsche Presseabteilung bis dahin gekommen ist. Wir haben einen Preis gewonnen, den Blauen Panther.
Ja,
Bayerischer Fernsehpreis, Frank. Kennst du, weißt du, was es ist?
Ich muss ehrlich sagen, Blaue Panther habe ich noch nie gehört. Aber ich kenne mich auch nicht.
Der bekannteste Preis im Bereich.
Aber das ist der Pantherigste.
Farben und Panther.
Ja. Aber ich kenne mich nicht aus in der Szene.
Im Blau- und im Pantherbereich ist es auf jeden Fall der bekannteste Bereich. Der Blaue Panther ist jedenfalls der Bayerische Fernsehpreis
für was?
Früher. Und den haben wir endlich bekommen für Joko und Klaas gegen ProSieben, aber endlich mal nicht für 15 Minuten. Wofür wir immer Preise bekommen, sondern für die Show an sich.
Aber ist das, weil du das angesprochen hast im Podcast?
Ja, könnte sein.
Weil du hast ja gesagt, warum kriegt Jürgen P7 nie einen Preis?
Das wäre mal schön.
Ja. Immer nur für die
haben das gehört,
die Panthers. Die haben gehört, haben sie gesagt, komm, wir nominieren die mal. Und dann waren wir nominiert, und zwar gegen LOL von Amazon, ne, die unsere Idee von Außerhalb nicht lachen geklaut haben.
Mhm.
Und gegen Dschungelcamp. Und dann haben wir aber da den Preis gewonnen. Wir haben genug Leute für uns gewotet, haben uns natürlich sehr gefreut und ich bin da mit einer kleinen Florida-TV-Delegation hingereist, mit ganz vielen tollen Kolleginnen, mit Kati, mit Christine, mit Claudia, mit Sophie und auch mit Daisy noch von ProSieben. Dann sind wir da hingefahren, haben diesen Preis abgeholt, wurden dann auch richtig einmal gefeiert, waren dann mit Joko dann sogar auf dem Teppich, mussten dann Fotos machen für die deutsche Presseagentur und so weiter und so fort.
Da muss ich kurz eine Frage stellen.
Ja,
hast du denn den Fotografen auch immer gesagt, in welchen Winkel die dich fotografieren müssen?
Mehrfach. Okay. Ich habe auch noch mir die Fotos zeigen lassen.
Ja,
das auf jeden Fall. Ah, und eins dieser Fotos ist dann so schön geraten, das haben wir dann in der Euphorie in unsere große Florida-Gruppe gepostet, die wir hier firmintern haben, wo 125 Leute mitlesen. Wir haben das da reingepostet und alle Leute haben geschrieben, yeah, super, toll, Glückwunsch, ihr seid die Besten.
Ja.
Was schrieb Basti Grage?
Was schriebst du? Was schriebst du?
Was sie gerade schrieb, Thomas hat ein gebügeltes Hemd an.
Das ist doch schön.
Das ist alles, was du dazu gesagt hast.
Ja, im Nachhinein, also das stimmte ja.
Das Schlimme ist, es stimmte nämlich nicht. Es stimmte nicht. Das trifft nämlich einen ganz bunten Punkt bei mir. Ich habe keine gebügelten Hemden, weil ich habe nie gelernt zu bügeln. Ich kann nicht bügeln. Alle Nein, Leute können nicht doch. Lesen, nee, jeder nicht rechnen, aber ich kann wirklich nicht bügeln. Ich habe es noch nie gelernt. Ich hatte also kein gebügeltes Hemd an. Und Basti hat das, glaube ich, nur ironisch gemeint, weil natürlich war mein Hemd zerknittert wie meine ganze Visage. Ich sah aus wie Ernest Borgnine.
Ey, für mich sah das wirklich so aus, als ob du ein gebügeltes
wirklich?
Hemd hast. Ich schäme mich doch nicht.
Das war doch für mich was ein ganz klassisches Dress-Shaming.
Nein, weil ich
habe... Basti hat mich gedress-shamed.
Nein, ich habe es geschrieben, hat natürlich François was sofort reingeschrieben. Oh, Nein, stimmt. Hat er nicht,
stimmt.
Weil sie so wütend war, glaube ich, dass du kein gebügeltes Hemd hast. Für mich, ja. Ich gucke mir die Fotos nicht so lange an. Ich dachte, ach schön, Thomas hat gewonnen, Super Executive Producer ja. Und dazu noch ein perfekt gebügeltes Hemd. Ja. Ich hab das gar nicht. Ich bin, glaube ich, normalsichtig. Deswegen habe ich es nicht gesehen.
Das kann natürlich auch sein.
Medizinisches Wunder bin ich, normalsichtig.
Von was ist normalsichtig? Aber ich würde mich in dem Moment gedress-shamed, aber stimmt. Dann ist aber in mir so eine alte Wunde aufgeplatzt, weil ich habe nie gelernt zu bügeln.
Aber
ich beherrsche das nicht.
Dazu kann man
das sind wegen Dinge, die ich nicht kann.
Aber schon, also das ist wirklich schon sehr demütigend. Man gewinnt einen Preis und du sagst einfach nur sowas.
Ich sag's auch ganz ehrlich, am nächsten Tag habe ich mich dafür ein bisschen geschämt. Weil sag ich, warum schreibe ich denn nicht einfach
Glückwunsch? Glückwunsch.
Ja. Warum?
Ja. Ich, aber ich kenne das ja auch.
Nein, aber es war Impuls. Weil,
ja, natürlich.
Weil ich muss sagen, diese Florida-Gruppe, der wird bei Baywatch auch schon viel drüber gesprochen.
Ja,
ich bin mit dieser Gruppe nicht mitgewachsen. Das sind 125 ja. Leute. Als ich angefangen habe in der Firma, da hieß das noch SMS-Chat oder irgendwie ja. sowas oder ICQ.
Da hat man Hasch bestellt über
waren,
die Gruppe.
Wir ja. waren da 20 Leute
ja,
und wir haben uns da Sachen um die Ohren gehauen.
Ja.
Also dieser Chatverlauf dürfte niemals.
Ja. Oh ja.
Jetzt natürlich mittlerweile ist die Firma so groß, dass es jetzt fast so eine Art Institution hier ist. Ja, fast wie der Internationale Währungsfonds ist ja Florida. Dass ich habe das nie mitgekriegt, dass man jetzt nicht mehr einfach so salopp irgendwelche Sachen da reinschreiben kann, sondern dass das
also alle lesen.
Was hoch, ja, genau. das hat was wie ein Staatsakt ist, eigentlich da reinzuschreiben, ja, diese Gruppe.
Ja. Aber und das habe ich vergessen.
Ja. Ja. Dazu muss ich sogar sagen, ich bin jetzt ja auch schon lange dabei, ich habe noch niemals was in diese Gruppe geschrieben.
Ja, aus Respekt. Nee, aus Angst.
Ja, wirklich aus Angst, weil ich habe das ja selber, ich lese natürlich alles, was in der Gruppe steht und denke mir, ah, das ist aber, das hätte ich jetzt nicht gemacht.
Nee, natürlich, nein, man kann auch ganz, man kann da ganz viele Sachen wirklich nicht reinschreiben, macht man auch nicht. Und zu Recht, wenn auch Leute da beleidigt, zurückbeleidigt und wieder gekündigt. Aber ich verstehe auch Basti ein bisschen, deshalb, mir geht es ja nur darum, dass ich halt nicht bügeln kann. Da schäme ich mich ja selber dafür, weil ich kann ja sonst relativ viele Dinge, aber das kann ich nicht.
Besitzt du einen Bügelein?
Nee, natürlich nicht. Wie gesagt, mir wurde es wirklich nie beigebracht. Ich weiß. Ach
stimmt, wenn man so, ich kann nicht Speer werfen, deswegen habe ich auch keinen Speer zu
natürlich
Hause.
Natürlich nicht.
Ja. Aber ich hab als Kind auch mal mitgebügelt zu Hause. Das kann man ja, also das, da kann man ja nichts falsch machen. Ja,
natürlich.
Das legt man irgendwo hin und bügelt drüber, bis es glatt ist.
Ja, du kannst doch aber Löcher reinbrennen in die Dinge.
Ja, aber das ist doch logisch, dass man das nicht so drauf hält, sondern dass man das bewegt die ganze Zeit.
Aber ist das schon das Geheimnis, dass man alles die ganze Zeit hektisch bewegt?
Genau, dass man es bewegt halt, dass man so rüberfährt. Das ist alles.
Es kann nichts schief gehen dabei.
Ey, Frank, jetzt lüge doch Thomas nicht an. Das ist eine der kompliziertesten Sachen, die es gibt.
Aha.
Wo fängt man an? Mit dem Kragen beim Hemd und dann mit der Saum. Es gibt zum Beispiel, kennst du das Wort Saum?
Nee.
Ja. Das wirst du kennen, wenn du bügeln lernst.
Ja, kompliziert ist
Bügeln. Was ist denn Saum?
Nee, kompliziert
ist die Pflaumen.
Kompliziert ist, wenn man nur ein Bügelbrett hat, weil dann kann man es ja nur so rüberziehen und immer nur gewisse Bereiche bügeln. Da muss man darauf achten, wo man anfängt.
Aber wo bügelt man denn? Hat man überhaupt ein Bügelbrett? Da hat man keinen Platz in der Wohnung.
Doch, das kann man immer zusammenklappen und irgendwo an die Wand stellen. Aber man kann auch einfach das Hemd auf den Boden legen und dann einfach über alles glatt drüber bügeln, umdrehen, nochmal drüber bügeln.
Fällt mir aus. Ich benutze das gleichzeitig auch als Tisch fürs Frühstücken. Ich lebe ja nicht besonders opulent, ich lebe ja sehr spartanisch so. Deswegen.
Ja.
Ich mache eigentlich alles ums Bügelbrett rum.
Ah, du hast ein Bügelbrett und das benutze als Tisch.
Ja, aber kann das sein? Aber es wäre gut, na klar, es ist 2-in-1.
Na seht ihr.
Ja, aber willst du es denn noch lernen?
Ja, ich weiß es nicht.
Wie heißen das? Volkshochschule, da musst du doch einen Kurs bügeln gehen.
Ja.
Oder du musst, wie wahrscheinlich Frauen das leider in den 50er Jahren machen, musst du zu einer Hauswirtschaftsschule oder sowas gehen, um irgendwann mal in einem feinen Hause einer Anwaltsfamilie denen die Sachen bügeln zu können.
Obwohl aber bügeln muss ich mal, ich glaube, bügeln ist out.
Oder? Ja.
Es wird ja alles jetzt immer sogenannt gesteamt.
Man bügelt nicht mehr.
Nee, man bügelt nicht mehr, man steamt. Ja. Da kann man das einfach hinhängen und fährt damit so drüber. Das ist so dampfig und das gibt es auch relativ klein für Reisen.
Okay. Das kommt mir alles zu zeitaufwendig vor, ehrlich gesagt. Das sind so Sachen, oder diese 15 bis 30 Stunden, die das dauert, kann ich doch Sinnvolleres machen, oder?
Es passt doch besser zu dir, ein zerknittertes
Hemd, als ein glattes. Ja, deshalb. Also danke, Basti, nochmal, dass du da irgendwie das gleichzeitig aufgerüttelt, mich wachgerüttelt, aber auch gleichzeitig zerstört hast. Ja.
Das mache ich gerne, das mache ich auch mal gerne.
Wobei ich es trotzdem verstehe, muss ich nochmal sagen, man kann nicht einfach, man schreibt nicht herzlichen Glückwunsch, oder? Man will was Witzigeres schreiben.
Nein, wir sind eine Witzfirma.
Wir sind eine Witzfirma, man schreibt nicht herzlichen Glückwunsch.
Irgendwann sind wir wirklich zu einem, so, das ist so ein Meme, wo einer dann so witzig lacht und so.
Ja, das
nein,
ist nicht,
man muss, die Firma ist darauf gegründet, immer das Unerwartete zu machen.
Man muss nicht
mit Erwartungen brechen.
Dann hat Basti eigentlich alles richtig gemacht.
Eigentlich schon, natürlich.
Ja. Ja. Ich bin eigentlich ein Held.
Ja, natürlich, ich wollte es nur zum Skandal hochjatzen.
Aber eigentlich war es genau richtig.
Natürlich.
Basti hat alles richtig gemacht.
Aber eigentlich hat er alles richtig gemacht, weil eigentlich die Schweine sind, die schreiben herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Das sind die wahren Heuchler.
Oder das Allerschlimmste sind die, die diese Gifts schicken.
Ja, Gifts finde ich wirklich. Das ist der Gipfel der bodenlosen Kreativlosigkeit.
Ja.
Es sei denn, es ist ein extrem witziges GIF.
Da gibt es
auch ein paar.
Aber ja, stimmt schon.
Aber eigentlich muss man unerwartet schreiben.
Schreib wenigstens einen herzlichen Glühschlumpf.
Ja, ja, in dem Fall sogar auch besser gewesen. Ne?
Ja, okay.
Also diese Gruppe.
Also die Gruppe ist schwer.
Jeder, der da reinschreibt, also das sind für mich, das sind Leute, die könnten jederzeit Bundespräsident werden.
Das sind Helden.
Diese Schaspi, wie du schön sagst.
Zu haben, muss man haben,
da reinzuschreiben, weil man tritt wirklich in so in eine Arena des Judgens.
Mehr Witz, mehr Gags. Da muss ich wieder mehr trauen. Okay, nee, finde ich gut.
Also ich mache mir zum Ziel, in den nächsten 3 Monaten schreibe ich da auch mal was rein.
Oh, sehr gut, Frank. Oh, das will ich mal sehen.
Oh,
das ist eine gute Wette.
Hm? Ja.
Sehr mutige Wette. Also bis zum Ende des Jahres, so machen wir es.
Bis zum Ende des Jahres.
Bis Silvester. Hast du da mal was reingeschrieben?
Schreibe ich was Richtiges rein? Ich kann natürlich nicht nur Hallo, ne, sondern
ich schreibe
so. Hallo. Ja. Sehr witzig.
Ja. Ja. Einfach nur Hallo. Aber wir sagen mindestens 5 Wörter.
Ja. Ja.
Und kein GIF.
Ja. Nee, kein GIF. Nee, ja. GIF, das schaffe ich noch nicht.
GIF so weit bin ich noch nicht.
Ja.
5 Wörter schreibe ich da rein.
Das ist jetzt die neue Challenge bis zum Jahresende.
Ja.
Ist ein guter Vorsatz vor Silvester eigentlich.
Die Wette nehme ich an.
Super, das machen wir. Jetzt kriegt die richtige Crispiness, diese neue Staffel. Jetzt, wo wir im Hauptteil sind.
Ja, genau.
Können wir unser wahres Gesicht zeigen, sagen, wie wir wirklich sind.
Ja.
Die Masken sind gefallen.
Gut, dann küssen wir schnell noch eure Ohren.
Ja.
Wir küssen
eure
Ohren. Bis nächste Woche zu Folge 150 plus 3. Und vor die Säule, der mehrfach preisgekrönte Podcast. Sub-Claim.
Der blaue Panther.
Nee, was war das? Nee,
ist auch was anderes.
Ach, das haben wir schon wieder vergessen.
Warte. Lustig und spitz. Zu hässlich, zu spitz
aber nicht wie Lumpi.
Ja. So sieht's nämlich aus. Ciao.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau.
Mhm.
Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay King.
Also, ja, stimmt.
Es ist was Männliches.
Ja.
Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept. Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht.
Ja.
Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
so. Weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so, die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber es ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.